Dein Reich komme, o Herr. Das haben wir gerade gesungen. Bei diesem Lied habe ich so versucht, die Brücke zu schlagen zwischen dem Advent und der Predigtreihe. Bahnt einen Weg unserem Gott. Öffnet die Herzen und macht euch bereit. Gottes Geist Raum geben durch weniger Rebellion. Darum soll es heute in der Predigt gehen, dass sein Reich hier mehr und mehr ankommen kann. Advent heißt Ankunft. Und es geht darum, dass Gottes Reich in dieser Welt immer spürbarer, immer vollmächtiger ankommt und immer mehr von dem bewirken kann, was Gott hier in dieser Welt bewirken möchte. Heute geht es um Rebellion. Es geht in die Tiefe und es geht da um die Frage, will ich wirklich, dass Gottes Königreich kommt, dass sein Wille geschieht, dass er Herr sein darf und regieren darf? Der Bibeltext für die Predigt steht im 4. Buch Mose, Kapitel 16. Das ganze Thema geht eigentlich bis mitten rein ins Kapitel 17. Da ist das Volk Israel in der Wüste und hat mal wieder so seine Probleme. Ich lese aber nur eine Auswahl von Versen. Ab Vers 1 geht's los. Korach, der Sohn Jitzhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, dazu Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens, die empörten sich gegen Mose. Dazu 250 Männer unter den Israeliten, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute. Sie rotteten sich gegen Mose und Aaron zusammen und warfen ihnen vor: Ihr nehmt euch zu viel heraus. Die ganze Gemeinschaft ist heilig, und zwar alle. Und Jahwe ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde Jahwes? Und jetzt lese ich weiter ab Vers 8. Dann sagte Mose zu Korach: Hört zu, ihr Leviten. Ist es euch zu wenig, dass Israels Gott euch aus der Menge der Israeliten ausgesondert hat, sodass ihr in seine Nähe kommen und den Dienst an der Wohnung Jahwes ausüben dürft und dass ihr vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen? Er ließ dich, Korach, und deine Brüder, die Leviten, in seine Nähe kommen. Und jetzt wollt ihr auch noch das Priesteramt. Gegen den Herrn habt ihr euch zusammengerottet, du und dein ganzer Haufen. Wer ist schon Aaron? Euer Murren geht doch nicht gegen ihn. In Klammern, es geht doch gegen Gott. Was war das Problem damals? Es gab zwei Leute im Volk Israel, die hatten einen Sonderstatus. Mose und Aaron. Mose war der Anführer vom Volk Israel. Man könnte sagen Häuptling, so für die, die eher Indianersprache lieben. Also der, ja, man könnte sagen menschliche Big Boss. Anders ausgedrückt, er hat die höchste Verantwortung im Volk Israel getragen, für das Volk Israel. Und sein Bruder Aaron, das war der Oberpriester, man könnte sagen der höchste Zeremonienmeister, also in seiner Verantwortung lag, dass mit den Gottesdiensten, dass das gut läuft, die Anbetung Gottes, die Begegnung Gottes, die Begegnung mit Gott im Heiligtum, dass da alles gut abläuft. Das Heiligtum war für das Volk Israel das sichtbare Zeichen, dass Gott mitten unter ihnen ist. Deswegen wird es in unserem Predigtext auch als Wohnung Jahwes bezeichnet. Da wohnt Gott, natürlich wohnt er nicht dort, aber es war halt das Zeichen seiner Gegenwart. Ja, die Priester, die durften, der Aaron war ja der höchste der Priester, und er und seine Söhne, die durften direkt am Heiligtum arbeiten. Die Leviten, die durften nicht ganz so nah an das Heiligtum ran, aber auch schon viel, viel näher als der ganze Rest vom Volk Israel. Und trotzdem haben sich die Leviten zurückgesetzt gefühlt. Das war das Problem. Und daraus kam dann der Vorwurf, dass Mose und Aaron sich über die anderen stellen, dass sie meinen, was Besonderes zu sein. Wenn man sich den Text im Hebräischen anschaut, dann merkt man, das ging offenbar wirklich von einer Person aus, diesem Korach. Und er hat dann drei weitere mit reingezogen, die auch noch namentlich genannt werden in dem Text. Und 250 von den sehr angesehenen Volksvertretern, die vom Volk anscheinend gewählt worden waren, wurden auch da mit hineingezogen. Wenn man sich den in der Bibel anschaut, der Vorwurf, den die da machen, Mose und Aaron gegenüber, der ist unberechtigt. Könnt ihr zu Hause gerne nachlesen, 2. Buch Mose, Kapitel 3 bis Kapitel 4, Vers 18, wo es um die Berufung von Mose geht, wie Mose zu seinem Job kam. Da stellt man fest, Mose wollte überhaupt nicht Anführer des Volkes Israel werden. Mose hat sich im Grunde mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, was Gott von ihm wollte. Und er hat sich dann erst darauf eingelassen, als Gott ihm seinen Bruder Aaron zur Seite gestellt hat. Aber selbst dann war er nicht wirklich begeistert von dem Job. Also der Vorwurf, Mose und Aaron wollen sich über die anderen stellen, nee, passt nicht. Was passiert hier in der Begebenheit, die uns im Predigttext dargestellt wird? Mit einem Wort, Rebellion. Gott hat menschliche Autoritäten eingesetzt, die er will für sein Volk, und diese menschlichen Autoritäten, die werden abgelehnt. Rebellion. Es war Gott, der Mose berufen hat, zusammen mit seinem Bruder Aaron, die geistlichen Führer in seinem Volk zu sein. Und die Leute im Volk Israel sollten die beiden als Verantwortungsträger anerkennen und respektieren. Und was passiert stattdessen? Statt Respekt und Anerkennung, Auflehnung. Und das gipfelt dann in der Aussage von Mose am Ende des Predigttextes: Ihr rebelliert gar nicht gegen Aaron oder gegen mich, sondern ihr rebelliert gegen Gott, weil Gott das so haben wollte. Rebellion gegen Gott ist ein heftiger Vorgang. Wenn man sich wirklich klar macht, wenn wir Menschen als Geschöpfe gegen unseren Schöpfer rebellieren, das ist eine ganz dicke Hausnummer. Und wenn man weiterlesen würde jetzt, das mache ich mir jetzt hier nicht, aber das könnt ihr ja zu Hause machen, dann seht ihr, was daraus erwächst. Das hat bei dieser Begebenheit enorm schwerwiegende Konsequenzen, diese Rebellion. Gott zieht seinen Schutz offenbar zurück und das kostet die Anführer des Aufruhrs und ihre Familien ihr Leben. Das ist das Erste, was man dann feststellt, die kommen alle um. Durch ein schreckliches Ereignis, wo sich die Erde öffnet und die mit ihren Familien da komplett verschwinden. Aber es kommt noch schlimmer, denn viele vom Volk Israel machen dann Mose und Aaron verantwortlich für den Tod derer, die da in der Erdspalte verschwinden. Und das führt dazu, dass Gott noch mehr seinen Schutz zurückzieht und dass das dann viele Tausende sind, die dann durch irgendeine Plage da, die da passiert, zugrunde gehen. Also was da passiert ist, das ist wirklich super krass. Ich habe so schlimme Konsequenzen, Gott sei Dank, auf meine persönlichen Rebellionen gegen Gott noch nicht erleben müssen. Ich kann mir das nur so erklären, dass es damals so drastisch zuging, dass für Gott damals sehr viel auf dem Spiel stand. Und er seinem Volk wirklich etwas ganz klar vermitteln wollte. Wenn ihr euch gegen mich wendet und ich mich mit meinem Schutz zurückziehe, dann ist es hochgefährlich. Was hier an diesem Text in aller Schärfe deutlich wird, und es gilt auch für uns heute, Paulus sagt es auch, die Sachen da, die da beschrieben sind vom Volk Israel, die sind beschrieben, damit wir was begreifen, damit wir was verstehen. Gott möchte uns nicht Angst machen, aber er möchte uns zeigen, was auf dem Spiel steht. Was hier in dem Text in aller Schärfe deutlich wird, dass wenn Gott Verantwortungsträger eingesetzt hat, wenn Gott Autoritäten bestimmt hat, damit es im menschlichen Miteinander gut funktioniert und die Ziele, die Gott hat, auch verwirklicht werden können, und wenn wir dagegen rebellieren, dann hat es unweigerlich negative Auswirkungen. Durch Gottes Gnade in der Regel nicht so schlimm wie damals, aber es hat Auswirkungen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und es ist uns vielleicht nicht bewusst, beim Volk Israel, ja, sagen wir jetzt mit unserem Bibelverständnis, war ja klar, Mose war der berufene Führer von dem Volk Israel und Aaron war von Gott gewollt. Aber wie ist es bei den Autoritäten, die wir so im menschlichen Miteinander haben? Zum Beispiel Eltern, ja, wenn wir Kinder sind und unsere Eltern dann eben ja, Dinge von uns wollen, die wir nicht so möchten oder für uns wollen. Können wir die als von Gott uns gegebene, von Gott bestimmte Autoritäten annehmen? Ich weiß, das war für mich nicht so einfach mit meinen Eltern. Oder in der Gesellschaft, mit der Regierung. Laut Paulus sind es von Gott geschaffene Ordnungen, damit es einigermaßen zivilisiert abgeht und nicht das Chaos überhand nimmt auf dieser Welt. Gerichte, Polizisten, Ordnungshüter. In den Schulen haben wir Lehrer als Autoritäten für die Kinder. Respektieren die Kinder die? Unterstützen wir Eltern die Kinder da drin, dass sie die auch als Autoritäten respektieren? Vorgesetzte am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde. Da gibt es Gemeindeleitungen, Älteste, Pastoren oder auf anderen Ebenen Leiter eines Teams, Leiter von Projekten. Überall wird Verantwortung getragen in dieser Welt. Und die spannende Frage ist dann bei uns selbst, wie schaut es aus, wenn Verantwortungsträger für bestimmte Sachen, wenn die anders entscheiden, als ich es für richtig halte, als ich meine, wie es sein sollte. Oder wenn Verantwortungsträger vielleicht auch echte Fehler machen. War in dem Bibeltext nicht so, aber auch das passiert. Wie gehen wir dann damit um? Kommen wir dann in eine Rebellion rein, indem wir zum Beispiel einfach unser eigenes Ding machen? Der Chef sagt auf Arbeit, mach das so und so. Und ich sage, nee, ich sehe das aber anders. Arbeite ich dagegen? Vielleicht hintenrum? Gar nicht offensichtlich. Verweigere ich mich einfach, lasse den Chef auflaufen oder ziehe mich gekränkt zurück? Ich kann natürlich auch schlecht über meinen Chef reden. All das ist Rebellion. Und all das hat negative Konsequenzen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Es vergiftet auf jeden Fall mal die Beziehung zu dem, der die Verantwortung trägt. Es beschädigt seinen Ruf, wenn ich schlecht über ihn rede. Andere müssen dann vielleicht einspringen, weil ich mich verweigere oder weil ich meine Arbeit schlecht mache, müssen das dann ausgleichen. Dann werden sie belastet. Das kann dann wiederum zum Ärger im Team führen und die Beziehung untereinander belasten. Es kann Durcheinander entstehen. Und letztendlich wird das Ziel, wofür der Verantwortungsträger, damit es erreicht wird, wofür der Verantwortung trägt, kann dann vielleicht gar nicht erreicht werden. Wenn das nicht so laufen soll, wenn es gut werden soll, wenn diese ganzen negativen Konsequenzen nicht passieren sollen, ob jetzt Gemeinde, Gesellschaft, Familie, dann ist es wichtig, dass Gott uns die Augen öffnet, dass er uns überführt, wo wir rebellieren, ohne dass wir es vielleicht merken. Wir fühlen uns im Recht. Ja, der ist ja auch doof, der Chef. Ja? Aber er ist trotzdem der Chef und er trägt Verantwortung für das Projekt. Es ist so wichtig, dass Gott uns die Augen öffnet, wo wir rebellieren. Denn in unserer Gesellschaft ist Rebellion gegen Autoritäten gang und gäbe. Und es kann sehr erschreckend sein, wenn Gott uns die Augen öffnet. Es kann uns richtig heftig erwischen. Aber das ist wichtig. Wenn dieses heilsame Erschrecken nämlich nicht stattfindet, wird sich auch nichts ändern. Ein Beispiel aus meinem Leben. Eins unserer Kinder, unsere Tochter, kommt nach einem langen Schultag nach Hause, hat nachmittags sogar noch Schulsport gehabt und die ist total sauer. Denn ihre Mittagspause ist komplett draufgegangen für eine Probe mit dem Schulchor. Und sogar ihr Mittagessen ist dabei zu kurz gekommen. Das heißt, sie musste völlig hungrig in den Schulsport gehen, obwohl der Musiklehrer, der diesen Chor geleitet hat, versprochen hatte, dass doch noch Zeit zum Mittagessen ist. Die hatte so einen Hals, als sie heimkam. Wie habe ich reagiert? Vater, solidarisch mit der Tochter, was für ein Lehrer, wie kann der nur? Und dann, ja, wieso wussten wir von nichts? Haben die da eine Chorprobe? Hä? Singt die in einem Chor mit? Was, überhaupt, ja? Also was für ein bescheuerter Infofluss? Wie unprofessionell, ja? Und dann, der größte Knaller, jetzt kommt's, haltet euch fest, dass er nicht von den Stühlen fliegt, ja, der größte Knaller war, unsere Tochter war angemeldet fürs Schulmittagessen für 3,60 Euro. Sie konnte das Essen nicht wahrnehmen und die 3,60 Euro waren futsch. Und das hat mich am meisten erwischt. So. Also, wir haben ja gehört von dieser Schule, die wollen auch Rückmeldung haben. Habe ich gedacht, ja, mache ich das. Rückmeldung jetzt, deine Stunde, Tobias. Und dann habe ich einen bösen Brief geschrieben. Also böse nur in Anführungszeichen, denn ich war ja schon Pastor zu dem Zeitpunkt und wusste, ich sollte meinen Ruf nicht ruinieren und Gott Probleme machen damit. Also war der Brief total sachlich. Also wirklich sachlich. Ja, ich habe die ganzen Sachen da aufgeführt mit dem Infofluss und ja auch mit den 3,60 Euro und so und dass das ja blöd ist und so. Jetzt ratet mal, wie die Reaktion des Lehrers war. Er hat nämlich darauf reagiert, auf meinen lieben, netten, bösen Brief. Er war angepisst, um es mal klar auszudrücken. Ja? Und es war deutlich zu spüren. Er hat dann geschrieben, ich werde Ihre Tochter nicht weiter bemühen. Hat unserer Tochter 4 Euro in die Hand gedrückt. Ja? Wir haben sogar noch Plus gemacht bei der ganzen Geschichte. Ja? 40 Cent, hurra, ja? Strike. Aber ich habe unserer Tochter angesehen, die war total irritiert, total beunruhigt, total verunsichert über diesen Vorgang. Tags zuvor war sie natürlich dankbar, dass der Fanny einen Brief schreibt und ha, toll, ja. Aber das Ergebnis meines Briefs, damit war sie nicht glücklich. Jetzt hatten wir da die 4 Euro. Tja, was machen wir jetzt damit? Freuen wir uns oder nicht? Da hat dann doch mein Gerechtigkeitssinn angeschlagen. Denn das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das richtig ist, dass der sich für eine Chorprobe für ein Schuljubiläum einsetzt, der Lehrer. Und dann laufen Dinge schief und dann, ja, jetzt muss er da das Geld zahlen. Mich hat es natürlich gewurmt, dass unser Geld futsch war. Aber, und es geht ja auch anderen Eltern so, oh, das war ja mehr als diese 3,60 Euro. Aber, ja, das, wenn ich dann gemerkt habe, das kann nicht sein, dass er aus privater Tasche für seinen Einsatz bezahlt. Also, 4 Euro wieder zurück an ihn, Kind mitgegeben und einen versöhnlichen Brief geschrieben, der jetzt wirklich versöhnlich war. Und wie war die Reaktion des Lehrers? Nein, es kamen nicht 8 Euro zurück, sondern er hat einen sehr versöhnlichen Brief zurückgeschrieben und hat die 4 Euro wieder akzeptiert. Alles war wieder gut. Ja. So habe ich gedacht. So habe ich gedacht. Bis ich mal freudestrahlend meinem Coach von diesem Vorgang erzähle. Tja, und dann kam Gottes Moment, wo er mir die Augen geöffnet hat, nämlich über meine Kleinlichkeit wegen diesen 4 Euro. Damit ist mein Coach wirklich hart mit mir ins Gericht gegangen und hat mir geholfen zu verstehen, warum mein sachlich völlig korrekter Brief, erster Brief an den Lehrer, nicht gefunkt hat, trotz meines konstruktiven Schreibens, weil er mir gesagt hat, dadurch kam ich als Kleinkarrier drüber. Wenn ich alle anderen Sachen mit dem Infofluss und Mittagspause und so weiter benannt hätte, hätte er wahrscheinlich alles akzeptiert, weil es an sich gut geschrieben war von mir. Aber weil ich das noch gesagt habe mit diesen 4 Euro, ist die Sache gekippt. Da ging es nicht mehr um, um das Kind, sondern ging es um meinen Geldbeutel. Das hat er rausgearbeitet, mein Coach. Und da bin ich total erschrocken über die Enge meines Herzens und was ich wegen 4 Euro anrichte. Also 3,60 Euro waren es ja sogar nur. Nur 3,60 Euro, was ich deswegen angerichtet habe. Und was ich auch bei meiner Tochter angerichtet habe. Dass sie ja wirklich ja, plötzlich aus dem Chor rausgeschmissen wurde und das wollte sie gar nicht. Und in Gottes Schule war immer noch nicht Schluss an der Stelle, sondern diese Enge meines Herzens, die Gott mir aufgezeigt hatte mit den 3,60 Euro, die hat dann den Weg frei gemacht für eine noch tiefere Erkenntnis, dass ich nämlich damals begriffen habe, ich habe rebelliert gegen eine von Gott gewollte menschliche Autorität, nämlich den Musiklehrer. Ich stand innerlich nicht hinter dem Musiklehrer, sondern mit dem Ärger unserer Tochter habe ich mich sofort eins gemacht und gegen den Streifzug geführt. Und genügend Gründe hatte ich ja. In diesem Prozess hat was stattgefunden, was ich als Wunder Gottes bezeichnen würde, nämlich eine komplette Weitung meines Herzens. Es war sehr hässlich anzuschauen, wie ich drauf bin, wie mein Herz ist. Aber durch die neue Sichtweise, in die Gott mich reingeführt hat, konnte ich dann am Schluss völlig entspannt sein, könnte sagen, ja, konnte die Situation völlig anders bewerten, konnte sagen, ja, ist blöd gelaufen. Auch für den Musiklehrer ist blöd gelaufen. Ne? Der setzt sich da voll ein, ja? Muss gucken, wie er das irgendwie unterbringt, macht das halt in der Mittagspause, dann gibt es Komplikationen und dann bleibt die Mittagspause auf der Strecke und ja, und er ist halt unter Stress mit dem ganzen Projekt für das Jubiläum, vergisst eine Info zu schreiben. Ja, und was soll's? Unsere Tochter hat überlebt ohne Mittagessen. Gott ist groß, sie hat überlebt. Ja, Mensch, was habe ich für ein enges Herz? Und die 4 Euro, also 3,60 Euro waren es ja, die 3,60 Euro, die haben uns nicht ruiniert finanziell. Ne? Also eigentlich doch alles gut. Ja, soweit zu dieser Seite der Rebellion, wo wir rebellieren. Ich möchte jetzt noch unbedingt eine andere Perspektive auf die Rebellion einnehmen. Die passt zwar jetzt nicht hier zum Bibeltext, ist aber auch sehr wichtig. Wir als Verantwortungsträger, zum Beispiel ich als Pastor oder als Vater oder ja, wer auch immer wie Verantwortung trägt, ob als Kleingruppenleiter oder als Chef auf Arbeit oder ja, für die Elternschaft in der Schule oder sowas. Unser Verhalten als Verantwortungsträger, das macht auch was mit denen, für die wir Verantwortung tragen. Und es kann sein, dass wir als Verantwortungsträger durch ein schlechtes Verhalten es mitschaffen, dass andere gegen uns rebellieren. Indem wir ihnen zum Beispiel nicht zuhören mit dem, was sie auf dem Herzen haben. Es einfach nicht ernst nehmen, was da jemand mir sagt. Mich nicht um Verstehen bemühe, einfach drüber weggehe. Oder Anliegen, die tatsächlich vorgebracht werden, in meiner Entscheidung dann nicht mit einbeziehe. Dass der Eindruck entsteht, ich herrsche und ich diene nicht. Und dass ich mit Rückmeldungen, die mir gemacht werden, auch nicht wirklich offen bin dafür. Sondern dass ich mich dann erkläre und rechtfertige, warum das schon alles richtig ist, wie ich das entschieden habe. Ich habe das mal im Studium erlebt. Da hatten wir ein Tutorium und der Leiter hat es ganz professionell gemacht. Immer Feedbackrunden. Und wir haben Feedback gegeben. Wir haben ehrlich Feedback gegeben als Studenten. Und jedes Mal, wenn wir kritische Dinge gebracht haben, hat er uns das wegerklärt. Da blieb das Gefühl am Schluss übrig. Hä? Sag mal, ist meine Wahrnehmung noch richtig gewesen? Und die meiner Kommilitonen, wir alle sind der Meinung, das läuft an verschiedenen Stellen grottenschlecht. Er ist offen dafür, signalisiert er, macht diese Feedbackrunden und dann wird einem das wegerklärt. Du stehst da am Schluss da und denkst, Hä? Bin ich im falschen Film? Wenn Verantwortungsträger so mit denen, für die sie Verantwortung tragen, umgehen, funktioniert nicht. Die Konsequenz ist, vielleicht man haut ab. Gut, das konnten wir als Studenten nicht. Bei uns ist passiert, wir haben resigniert. Inneren Rückzug. Irgendwann haben wir nichts mehr gesagt. Das bringt ja nichts. Und da ist Rebellion als eine der Konsequenzen vielleicht sogar noch die beste, weil sie die Chance bietet, dass es erkannt wird, dass da was schiefläuft. Auch da ist es wichtig, wenn wir als Verantwortungsträger Fehler machen, dass wir uns von Gott die Augen öffnen lassen. Dass wir heilsam erschrecken über die Dinge, die in unserem Dienst oder in unserem, ja, was wir da machen, schieflaufen. Das Gute ist, bei Gott, wir brauchen uns mit unseren Fehlern nicht verstecken. Weil die höchste Instanz des ganzen Universums, das ist unser Gott, er verdammt uns nicht für unsere Fehler, sondern er hat uns für unsere Fehler in Jesus bereits vergeben. Das ist vor 2000 Jahren passiert, für die gesamte Welt, für den gesamten Kosmos. Da hat Jesus sein Leben dafür gelassen, dass wir darin sicher sein können, Gott verdammt uns nicht für unsere Fehler. In Jesus sind wir bereits in unserer Sünde Begnadigte. Das hat uns Gott durch Jesus eröffnet. In Jesus sind wir bereits von unserer Schuld Freigesprochene. Das gilt in Jesus. So sieht uns Gott. Und in Jesus hat Gott uns bereits all unsere Rebellion gegen ihn, unseren Schöpfer, vergeben. Was für ein Advent, was für eine Ankunft, wenn diese Botschaft in unseren Herzen ankommt. Und wir uns der Wahrheit über unser Leben stellen können, wo wir entweder rebellieren gegen Autoritäten, die Gott eingesetzt hat und die er will, oder wo wir selber als Autoritäten versagen und Leute in eine Rebellion führen oder in eine Resignation oder in einen Rückzug. Was für ein Advent, wenn diese Botschaft in unseren Herzen ankommt und wir uns nicht mehr verstecken müssen mit unseren Fehlern, sondern Gott uns sie aufdecken kann, zeigen kann und sein Friede in unsere eigenen Herzen erstmal reinkommen kann. Und wenn sein Friede in unsere Herzen kommt und uns gesunden lässt an seiner Liebe, dann kann sein Friede auch durch uns zur Welt kommen. Und was wird das für einen Advent geben, wenn das passiert? Ich wünsche uns, dass wir uns entscheiden können zu sagen, ja, diesen Weg wollen wir gehen, der absoluten Ehrlichkeit vor Gott, zu seiner Ehre. Er wird uns segnen. Amen.